Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Es begrüßt Sie Annette Riedel zu einem Gespräch mit den Schwestern Julia Graf und Simone Graf in der vierten Generation Verlegerinnen des Hätike Verlags. Es ist ein Kochbuchverlag, feiert in diesem Jahr 100-Jähriges. Es wird garantiert ein kulinarisches Gespräch, was wir hier führen werden. Und ich unterstelle mal Ihnen beiden, dass Sie selbst gerne kochen. Erinnern Sie sich an das erste Gericht, was Sie je selbst bereitet haben, als Kind, als Jugendliche, und ob es gelungen ist? Simone Graf, vielleicht anfangen?
Das ist schwierig, weil ich erinnere mich an viele Momente, wo ich einfach mit dabei sein durfte und mitschnippeln durfte oder gerade beim Backen ausstechen durfte. Und ich glaube, das war in der Küche unserer Urgroßmutter, die wirklich zu allen Festtagen immer gebacken hat. Und da durfte ich dann meine ersten Plätzchen selber machen.
Und die sind nicht verbrannt?
Dank meiner Urgroßmutter nicht.
Wie war es bei Ihnen, Julia Graf?
Die Erinnerung ist ähnlich. Ich erinnere mich vor allem an die Mehlschublade, die meine Urgroßmutter noch in ihrer Küche hatte, in der ich stundenlang spielen konnte, ohne irgendwas anderes zu machen.
Wie graben, buddeln,
ja, genau,
Berge bauen.
Sieben. Und also da konnte man sich sehr lange beschäftigen. Und ja, die Plätzchen sind auch meine erste Erinnerung, wo ich wirklich selber Hand anlegen durfte und formen durfte. Vanillekipferl. Das war immer ein bisschen schwierig, weil die Form hinzukriegen, fand meine Urgroßmutter. Ja, doch
über
sehr
die
diffizil.
Werden wir sowieso noch einiges zu reden haben in der kommenden Stunde. Und über Kochkunst natürlich, über schöne Kochbücher. Sie führen gemeinsam den Kochbuchverlag Hedicke in der vierten Generation, haben die Veranstaltung also von den Eltern übernommen und die von ihren Eltern und die von deren Eltern. War Ihnen beiden immer klar, dass Sie in das Familienunternehmen einsteigen würden?
Also mir war es noch nicht von Anbeginn an klar. Ich habe zunächst mal eine etwas andere Karriere mir vorgestellt. Ich wollte eigentlich zur schreibenden Zunft.
Ah, und, Journalistin.
Ja, genau. Und habe seinerzeit meine Ausbildung bei einer Fachzeitschrift für den Buchhandel begonnen, bei Buchmarkt in Düsseldorf, inzwischen in Meerbusch. Und mit der Zeit fand ich aber immer mehr Spaß an der Gestaltung und bin dann erstmal über den Umweg der Designagenturen in die Buchgestaltung auch gekommen. Und da war es auch nur eine Frage der Zeit, dass ich dann das erste Kochbuch auch für Hedicke mal gestalten durfte.
Aber es waren erstmal andere, also Sie haben als Freie dann sozusagen Design.
Genau, ich war eingestellt, ich war frei unterwegs und konnte eben innerhalb dieser Arbeit auch schön schon Bücher gestalten.
Und gab es sowas wie einen Aha-Moment, von dem an Sie wussten, okay, es wird halt doch Hedicke?
Ja, also es war so ein echter Aha-Moment war es eigentlich nicht. Mich hat die Liebe wieder zurück nach Stuttgart geführt. Und daraufhin habe ich beschlossen, ich werde doch einfach mal probieren, ob ich vielleicht den einen oder anderen Tag auch im Verlag arbeiten könnte. Und aus dem einen oder anderen Tag wurden dann mehrere Tage in der Woche. Und schließlich habe ich dann auch gesagt, ja, das ist doch eigentlich das, was ich machen will. Es ist so viel, was es beinhaltet.
Und Simone Graf, Sie waren schon da.
Ich war schon da.
Sie waren nie weg.
Ich war selten weg, nein. Also ich hatte da eine sehr stringente Art und Weise, das Ziel weiter zu verfolgen. Ich habe das schon relativ früh eigentlich für mich entschieden, dass ich sagte, okay, dann möchte ich doch gerne damit weitermachen, mit was ich aufgewachsen bin. Ich glaube, ganz ausschlaggebend für unsere beiden Entscheidungen auch in den Verlag zu gehen, war, dass wir nie gezwungen wurden. Und das rechne ich unseren Eltern wirklich sehr hoch an, weil das ist in Familienunternehmen überhaupt nicht üblich. Also ich kriege das immer wieder mit, auch durch Freunde, die in ähnlichen Situationen sind. Und die mussten dann irgendwann ran. Und so ein Zwang ist eigentlich nie ein guter Ratgeber, um hinterher auch einen Job, der einem Freude machen soll, erfüllt zu machen.
Jetzt gibt es ja in Familienunternehmen keine Pensionsgrenze. Sind die Eltern noch mit dabei? Mischen die noch mit im Guten und im weniger Guten? Sie lachen.
Ja, es gibt keine Pensionsgrenze. Da haben Sie völlig recht. Unser Vater unterstützt uns glücklicherweise immer noch täglich im Büro. Unsere Mutter unterstützt uns jetzt nicht im Büro, sondern eben auf Lektoratsebene zu Hause. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie das zum einen noch können und uns eben auch dadurch ein bisschen Arbeit abnehmen können. Das ist schon eine richtig tolle Sache, dass das so funktioniert. Und dass es auch funktioniert, ohne dass wir uns in die Haare kriegen.
Mit den Eltern?
Mit den Eltern oder
untereinander? Untereinander, genau. Also ich meine, bei Schwestern ist das ja so, entweder man liebt sich heiß und strahlenförmig oder man kann sich nicht riechen. Manchmal wechselt das vielleicht auch, je nach Tagesform. Bei ihnen herrscht immer große Einigkeit und Liebe und Verständnis und Harmonie. Sie lachen, Simon Graf.
Wir haben unsere Kämpfe schon in jungen Jahren sehr, sehr deutlich ausgefochten. Und insofern war da nicht mehr jetzt viel übrig. Also wir haben natürlich, jeder hat seine eigene Meinung und tut die dann auch kund. Aber ich glaube, was uns schon auch hilft und aber auch prägt, ist ein gegenseitiges Verständnis. Und es ist immer gut, dann auch manche Dinge erstmal sacken zu lassen, selbst wenn man völlig anderer Meinung ist und in dem Moment sich denkt, geht gar nicht. Um dann am nächsten Tag festzustellen, da ist vielleicht doch was dran.
Machen Sie denn, was den Verlag angeht, tatsächlich alles im Team, zu zweit, immer alles? Oder gibt es sowas wie eine Arbeitsteilung entlang der Neigung? Also Julia Graf macht vielleicht das Design oder sowas in der Richtung?
Ja, also ich kümmere mich schon hauptsächlich um den, ich nenne mal den großen Bereich Artdirektion. Also kümmere mich auch um Fotografen, Briefings oder auch Fotografenbetreuung. Je nach Thema des Buches auch gerne Autorenbetreuung. Das kommt manchmal noch hinzu. Aber dass wir Entscheidungen zum Beispiel im Programm gemeinsam treffen, das ist immer so. Also es gibt da jetzt keine Alleingänge. Es gibt vielleicht zu Anbeginn bei einer programmatischen Entscheidung vielleicht jemanden, der sagt, ah, das müssen wir aber doch machen und muss dann eben auch Überzeugungsarbeit leisten, wenn alle nicht so direkt davon überzeugt sind, dass die Idee vielleicht eine gute ist. Und ja, und ich kümmere mich um alle Dinge, die in diesem Internet so vor
Ach,
sich
dieses
gehen.
Ding da.
Ja, genau, genau.
Wie das Arbeiten verändert hat, darüber werden wir auf alle Fälle noch sprechen. Kochen und Rezepte, unterstelle ich, beginnend beim Keksebacken mit Oma Mizi, gehört zu ihrem Leben. Und zwar weit über die Tatsache hinaus, Fragezeichen, dass es eben einfach ja, der Broterwerb der Familie seit Generationen ist. Also es ist auch schon ein bisschen etwas, womit sie aufgewachsen sind, was Teil ihrer Person, ihres Lebensstils geworden ist? Simon Graf?
Auf jeden Fall. Also das ist einfach Teil unserer Identität, glaube ich. Also für mich sagen zu können, auf jeden Fall. Wir sind von früh auf auch da herangeführt worden an Dinge. Es wurde nie gesagt, das schmeckt dir ja sowieso nicht, sondern wir durften probieren oder wir haben es gelassen. Und viele Dinge entwickeln sich dann einfach im Laufe der Zeit. Also kleine Kinder mögen eben einfach Tomaten noch nicht oder die finden jetzt Knoblauch nicht das höchste aller Gefühle. Aber irgendwann kam dann bei mir der Punkt, wo ich beides toll fand. Und auch in Urlauben, also wenn wir mit unseren Eltern unterwegs waren, ich erinnere mich noch, ich durfte dann auch bestellen, was auf der Karte war. Ja, egal, wie groß die Portion war. Und ich meinte dann irgendwie im zarten Alter von so 5, 6 Jahren, dass ich doch gerne in Frankreich mal Moules farcies essen möchte. Die habe ich auch gekriegt.
Zu gut Deutsch.
Das sind gefüllte Miesmuscheln.
Oh, kein Kleinkinderessen.
Kein Kleinkinderessen, nee. Ich fand es großartig. Der Topf war einfach größer als mein Appetit. Aber ich durfte es essen und das ist einfach ein Geschenk, dass man einfach an Dinge sehr offen herangeführt wird und sie ausprobieren darf.
Aber schon so auch nicht nur offen für Neues und anderes, sondern das Essen einfach eine Rolle im Leben und zwar über das reine Füllen eines leeren Magens hinaus gespielt hat, Julia Graf.
Ja, also ich glaube auch das Gastgeben, was da für uns beide da zwangsläufig auch dazugehört, haben wir auch von unseren Eltern mit auf den Weg bekommen. Es gab immer wieder Festivitäten, wo es auch wichtig war, dass alle Gäste richtig schön und gut versorgt waren und glücklich nach dem Essen am Tisch gemeinsam saßen.
Den Hädicke Verlag hat der Urgroßvater Walter Hädicke 1919, also vor genau 100 Jahren, gegründet, im schwäbischen Ort Weil der Stadt, wo er noch heute seinen Sitz hat, der Verlag. War das eigentlich von Anfang an ein Kochbuchverlag?
Es war nicht von Anfang an ein Kochbuchverlag. Unser Urgroßvater hat zunächst mit bibliophilen Klassikern begonnen und hat auch das Verlagsgeschäft erstmal in Stuttgart auch begonnen. noch vor dem Krieg. Der erste sitzt zwar in der Rote-Bühl-Straße.
Ah,
und,
okay. In der Innenstadt Stuttgart.
In der Innenstadt, genau. Und sie sind auch mehrfach umgezogen in der Zeit, wo der Verlag dort saß. Er hatte auch eine Zeit lang zwei Verlagshäuser. Das Süddeutsche Verlagshaus gab es dann auch noch dazu, weil er nämlich feststellen musste, dass man nur mit schönen Büchern alleine leider nicht genügend Geld verdienen kann. Und daher kamen dann mit der Zeit auch einige Ratgeber dazu. Nur die Ratgeberautoren und die Autoren der eher schönen Werke, teilweise waren die natürlich schon verstorben, aber die, die eben nicht verstorben waren, die waren nicht so richtig gut unter ein Dach zu bringen. Und deswegen hat er eben einen zweiten Verlag noch gegründet. Und das erste Kochbuch erschien dann 1921. Das war das Kienle-Kochbuch, was bis heute noch in den meisten schwäbischen Haushalten steht.
Aber dazu müssen wir vielleicht noch einen Satz sagen. Das war ja sozusagen ja, die Initialzündung. Wer war diese Frau Kienle?
Die Hermine Kienle, das war die Vorsteherin des Schwäbischen Frauenvereins in Stuttgart und die boten immer einen Mittagstisch an, zu dem unser Urgroßvater dann auch hinging und dann bekam er mit, dass sie eben so eine Kladde hat mit gesammelten Rezepten und dass sie auch dieses Grundkochbuch bereits im Eigenverlag publiziert hatte oder versucht hatte, es irgendwie zu publizieren, dann gemerkt hat, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und er meinte, da können wir doch ein richtiges Buch draus machen aus der Kladde. Und das war dann tatsächlich auch der Beginn und Grundstein des Kienle-Kochbuchs, ein umfangreiches Grundkochbuch mit heute über 2.500 Rezepten.
Heute, also mit anderen Worten, es wird noch immer verlegt.
Es wird noch immer verlegt. Es ist momentan in der Vorbereitung für einen Nachdruck. Es wurde auch über die Jahrzehnte dann eben immer bearbeitet. Also es wurden Dinge angepasst. Es fanden dann Rezeptredaktionen statt, eben auch mit unserer Urgroßmutter, die wirklich alle Rezepte dann durchgekocht hatte. Und
mit sie, da ist sie wieder.
Genau, da ist sie wieder. Also die auch inhaltlich sehr viel getan hat.
Und sind da auch Rezepte von Ihnen beiden inzwischen mit reingerutscht?
Nein, bislang noch nicht. Das können wir dann bei der nächsten Bearbeitung vielleicht noch mit einbringen. Aber es sind eben doch viele Familienrezepte. Also es ist ja eben sind nicht nur Rezepte unserer Urgroßmutter mit reingerutscht, sondern auch einige unserer Mutter, die dann in der Bearbeitungsphase eben auch einiges an diesem Kienle-Kochbuch wieder getan hat. Und das muss man sich ja auch vorstellen, also 2.500 Rezepte mal eben so durchkochen geht natürlich nicht, zumindest nicht mehr. Man hat es teilweise bei den Überarbeitungen wirklich getan, dass wirklich alle Rezepte von unserer Urgroßmutter durchgekocht worden sind. Das ist einfach unvorstellbar.
Das ist der Wahnsinn. Das ist jetzt auch immerhin dieses erste Kienle-Kochbuch fast 100 Jahre her. Mhm. Und genau 100 Jahre ist eben die Verlagsgründung her. Begehen Sie das in irgendeiner Form? Knallen da die Sektkorken? Werden die Feuerwerkskörper gezündet?
Wir begehen das im besten Sinne. Wir reisen nämlich quer durch Deutschland und besuchen Buchhandlungen. Zumindest ist der Terminplan bisher so. Es sind unabhängige Buchhandlungen. Und bereiten dort den Gästen dann einen kulinarisch schönen Abend, beziehungsweise einen
Abend. Ja, was heißt das? Sie kochen, machen Schaukochen oder?
Ja, wir bringen Kleinigkeiten mit. Ah, ja. Wir kochen erstmal zu Hause und bringen Kleinigkeiten mit, erzählen was über unser Verlagsprogramm, erzählen was über die Bücher, die uns sehr am Herzen liegen. Oder jetzt im Fall einer Buchhandlung in Hamburg auch mit musikalischer Untermalung zu einem Buchtitel.
Das heißt aber, Kochbücher machen ist heute wesentlich mehr als Rezepte sammeln und nett zusammenkleben. Da gehört mehr dazu, Simon.
Da gehört auf jeden Fall mehr dazu, weil wenn es nur darum ginge, dass ich ein Rezept anschauen möchte, dann kann ich auch ganz flugs ins Internet gehen.
Genau.
Und was wir schon seit wirklich vielen Jahren tun, auch schon deutlich vor dem explodierenden Internet und dessen Angebot auch an Kochrezepten ist. Wir erzählen einfach auch die Geschichten. Also es ist uns auch immer wichtig.
Die Geschichten derjenigen, die Rezepte geschrieben haben
oder die Geschichten rund um die Rezepte, wo sie herkommen, also welche Traditionen sie haben.
Eine Region, ein Land.
Genau. Und auch Länderküchen waren bei uns schon sehr, sehr früh im Programm. Also neben diesem Kienle-Kochbuch, das dann irgendwann auch in den 70ern ein Pasta-Schutta-Rezept natürlich brauchte und auch andere Sachen, die vorher nicht drin waren. Aber tatsächlich Dinge zu erzählen, die mit dieser kulinarischen Tradition zusammenhängen, das ist uns sehr wichtig, weil Essen und Genießen ist ein Kulturgut.
Internet. Ich frage mich tatsächlich, wer kauft heute Kochbücher, außer wenn sie so schön gemacht sind, dass man vielleicht dann eher Spaß am Anschauen hat. Wenn ich ein bestimmtes Rezept suche, wenn ich Anregungen suche, dann mache ich Klick und krieg's alles frei Haus und umsonst. Ist das Internet tatsächlich eine fast mörderische Konkurrenz, Julia Graf?
Ich sehe das als alte Internet-Tante, glaube ich, nicht unbedingt so, dass das eine mörderische Konkurrenz ist. Also im Gegenteil, ich habe über das Internet sehr viele spannende, tolle Menschen im Bereich Kulinarik kennengelernt, mich mit denen vernetzen können.
Und also eher Vernetzung als Konkurrenz durchs Internet?
Na, es kommt immer darauf an, welche Bereiche man im Internet betrachtet. Natürlich ist im Bereich des Grundkochbuchs, denke ich, das Internet schon eine sehr große Konkurrenz oder eben auch vielleicht die ein oder andere App. Aber ich glaube, dass dieses Erlebnis der Begeisterung und das Erlebnis, wie man Kulinarik auch auf anderem Wege erfahren kann, das kann aus meiner Sicht auch nur ein Buch so gesammelt wiedergeben. Nicht nur, dass es eben auch tatsächlich so ist, dass wir ja auch solche Dinge prüfen vorher, dass Rezepte geprüft werden, dass Inhalte geprüft werden. Bei manchen Seiten im Internet bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob die tatsächlich auch geprüft worden sind von irgendjemandem, der sich damit auskennt. Aber ich glaube einfach, dass ja, also das gedruckte Buch im Bereich des Kochbuchs einfach diese Sinnlichkeit verbreitet, die das Internet nicht hinkriegt.
Aber man muss ja nun schon auch davon leben, bei allem künstlerischen und kulinarischen Anspruch. Sie sind einer der wenigen, zumindest Kochbuchverlage, die noch unabhängig sind. Ist das nicht ein wirklich verflixt hartes Geschäft? Und gibt es nicht manchmal dann doch irgendwie so das Gefühl, ach komm, lass uns unter das Dach eines Großen schlüpfen? Gut, man verliert ein bisschen Unabhängigkeit, aber man gewinnt Sicherheit?
Das ist auf jeden Fall der Gedanke, der uns immer wieder heimsucht oder den wir wälzen. Es ist ganz unterschiedlich. Es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Und es gibt Zeiten, in denen es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und es gibt andere Zeiten.
Obwohl das Kochen ja enorm angesagt ist. Überall wird gekocht, im Fernsehen, im Rundfunk, in den Zeitungen, im Internet, überall.
Ja, also das Kochen und Genießen ist glücklicherweise vielen Menschen sehr, sehr wichtig geworden, auch als Gegenpol zu einer immer schneller werdenden Umwelt. Und wenn wir es da einfach weiterhin schaffen, da auch die Begeisterung, wie Julia gesagt hat, und die Freude zu verbreiten, die Kochen und Genießen einfach machen kann, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Artischockenherzensuppe, wie klingt das Rezept in Ihren Ohren? Könnte das schmecken?
Das mit der Luft und der Liebe, da habe ich das überhaupt auf alle Fälle nichts dagegen. Und auch mit dem Rotwein kann ich mir jetzt persönlich nicht ganz so gut vorstellen. Ich stehe auf Weißwein und ich würde den Essig vielleicht durch Zitrone ersetzen. Aber ansonsten, Hauptsache, man ist begeistert dabei und das ist ja ganz offensichtlich.
Kann man denn tatsächlich vom Lesen oder Hören in diesem Fall schon darauf schließen, ob das schmecken kann?
Ja? Ja, ich denke schon. Also das ist auch eine der Dinge, die beispielsweise unsere Mutter, wir sagen immer zu ihr, unser analoges Koch-Wikipedia, hervorragend beherrscht. Die guckt auf ein Rezept und weiß einfach, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und im Zweifelsfall stellt sie sich dann auch in die Küche und kocht nach, um dann möglicherweise bestätigt zu bekommen, was sie sich vorher schon gedacht hatte beim Anschauen des Rezeptes. Doch, man kann sich sehr gut vorstellen, wie was schmecken kann. Und es ist dennoch jedes Mal eine großartige, spannende Angelegenheit, wenn man mit völlig neuen Rezepten konfrontiert wird.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass es schon sein kann, dass das eine oder andere Rezept, was Sie selber sich erdacht haben, einfließt in die Literatur des Verlags. Was ist denn interessanter? Sie sagen, es ist spannend herauszufinden, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Das ist natürlich auch spannend herauszufinden. Ich habe da ein Rezept und wow, es kommt genauso raus, wie es auf dem Foto nebenan abgebildet ist. Lieber nachkochen oder lieber selbst ausdenken? Julia Graf.
Boah, also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. So viel selbst ausdenken muss ich auch noch dazu einwerfen. Das tun wir eigentlich gar nicht. Das meiste machen schon die Autorinnen und Autoren natürlich. Hin und wieder geben wir Anregungen, wenn wir denken, das wäre als Ergänzung vielleicht noch ganz gut. Ich bin eigentlich mehr fürs Ausprobieren. Also ich bin immer total gespannt darauf, was aus den Dingen dann tatsächlich auch in meinem Topf, in meiner Pfanne, in meinem Ofen wird. Entweder um zu testen, ob es auch dem entspricht, was der Autor da ersonnen hat, oder aber um einfach rauszufinden, kann es sein, dass mit so wenig Zutaten so viel Geschmack entsteht? Das finde ich immer, also gerade bei Ducasse beispielsweise, ich finde das immer wieder phänomenal. Ich habe schon einige Rezepte ausprobiert.
Ein sehr angesagter Koch.
Ein Sternekoch unter uns. Genau, also Sternekoch aus Frankreich, der aber auch in unserem Programm drei Bücher inzwischen hat mit eben Rezepten, die für den Hausgebrauch auch sind und die wirklich mit ganz wenigen Zutaten auskommen. Aber die Kombination, die er da eben ersonnen hat, das ist einfach gigantisch, was da teilweise aus dem Ofen kommt. Ganz einfache Sachen. Und das ist es eigentlich. Also wenn ganz einfache Dinge wahnsinnig gut schmecken, dann hat die Autorin echt seinen Job gemacht. Ja.
Wenn Sie kochen, kochen Sie dann auch aus Spaß an der Freude mit anderen zusammen? Also ist das auch noch, obwohl das ja bei Ihnen immer auch ein Stück Job ist, aber ist das schon auch noch eine Art Freizeit zu gestalten, genussvoll im wahrsten Sinne des Wortes?
Ist es definitiv für mich. Ich koche allerdings auch wirklich sehr gerne für andere, nicht nur mit anderen. Es wird mir auch nachgesagt, es wäre manchmal etwas schwierig, mit mir in der Küche zu stehen.
Aber weil Sie sich überall einmischen, oder?
Nee, weil ich immer denke, ich müsste auch alles selber machen. Inzwischen habe ich auch gelernt, einigermaßen klare Ansagen zu machen, zu sagen, so, das könnt ihr machen, das mache lieber ich. Aber klar, das gemeinsame Kochen macht auch unglaublich viel Spaß und eben ja, glücklich gemeinsam am Tisch zu sitzen ist was Tolles. Und es ist auch eine wahnsinnige Entspannung für mich. Also es ist wie eine Art Meditation, in der Küche zu stehen.
Und obwohl die Freunde ja wissen, was sie machen. Und ich könnte mir vorstellen, da ist man ja irgendwie auch immer so ein bisschen im Dienst. Also wenn jemand, der Kochbücher verlegt, nicht weiß, was ein gutes Rezept ist und das dann auch nicht richtig auf den Tisch bringt, dann hat er versagt, hat sie versagt.
Na, das glaube ich jetzt nicht. Also meine Freunde sind da auch, ich glaube, die sind da schon ein bisschen Kummer gewohnt, weil ich habe schon einiges auch ausprobiert an ihnen, um mal zu testen.
Was nicht funktioniert hat?
Na, nicht unbedingt, was nicht funktioniert, aber was geschmacklich vielleicht nicht ganz einfach war. Weil, Beispiel, wenn man eher so auf Hausmannskost steht und man bekommt dann mal ein Miso-Hühnchen präsentiert, dann ist das für den Gaumen vielleicht nicht so ad hoc das, was man so jetzt erwartet hat.
Weil
man
gewöhnungsbedürftig?
Eher so, ja, was heißt gewöhnungsbedürftig? Es ist einfach unerwartet, weil man eben diese Nuancen vielleicht nicht unbedingt so kennt, weil man sie nicht täglich ausprobiert. Und da wird es natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man kulinarisch nicht quasi erstmal eine Sprache spricht, sondern erstmal ein bisschen erklären muss vielleicht auch, zu was es da eigentlich kommt. Nee, aber das Ausprobieren, ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt für Gäste koche, nicht unbedingt Rezepte nehmen, die ich vorher noch nicht einmal gekocht habe.
Also Sie machen sie nicht zum Versuchskaninchen?
Nein, in dem Fall, nein, das würde ich so nicht sagen.
Simone Graf, muss man eigentlich jeden Trend mitmachen, wenn man Kochbücher herausgibt? Es gibt ja x Trends, vielleicht einer der neueren zumindest ist vegan zu kochen. Gesundheit ist schon immer irgendwie für viele, glaube ich, wichtig gewesen. Ja, Low Carb ist auch so ein Trend. Also wo müssen Sie mit und wo können Sie sich auch ein Stück gegen die Welle stemmen?
Als unabhängiger kleiner Verlag ist es ein großartiger Luxus, sich leisten zu können, dass man die Dinge tut, hinter denen man auch voll und ganz stehen kann. Natürlich ist es hilfreich, wenn man einen Trend schon frühzeitig erkennt und dazu dann auch was auf den Markt bringen kann. Das kann allerdings dann auch manchmal ein Fluch sein, ist uns schon des Öfteren passiert, dadurch, dass wir sehr klein und flexibel sind und unsere Nase dann doch manchmal sehr tief in die Kulinarik eingraben, bringen wir Dinge, da hat noch kein Mensch davon gesprochen. Entsprechend ist es dann auch etwas kompliziert, als kleiner Verlag zu sagen, das ist aber jetzt ein Trend, nimmt uns nicht immer jeder ab und im nächsten Jahr hat es dann jeder und dann ist unser Buch schon alt. Kann passieren. Aber es gibt Trends, die kann man durchaus gut aufgreifen und ja auch für alle Beteiligten in einer Art und Weise machen, die keinem schaden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Kochen ist keineswegs die einzige Passion in Ihrem Leben. Sie lieben beide die Musik, aber dieser Liebe gehen Sie auf getrennten Wegen nach, oder?
Ja, also die Musik ist ein großartiger Ausgleich und auch das ist was, was uns mitgegeben wurde in der Familie. Also unser Vater spielt Querflöte, singt seit vielen Jahren und noch immer im Kirchenchor. Wir haben von klein auf auch immer gesungen und die Musik hat uns eigentlich ständig begleitet. Und ich suche diese Auszeit in der Musik hauptsächlich in Chören.
Mhm. Gleich Chören, also mehrere Rennen.
Ja, es sind häufig Projektchöre, also die sind nicht gezwungenermaßen parallel, sondern ich habe rund um Stuttgart da wirklich eine sehr, sehr schöne Auswahl. Wenn ich dann sehe, da wird was geplant, wo ich gerne dabei sein möchte und ich die Chance habe, reinzukommen, dann mache ich das auch.
Das ist aber dann schon fast ein bisschen semi-professionell. Also es ist nicht nur zum Spaßvergnügen, das klingt sehr ernsthaft.
Ich betreibe das Singen schon sehr ernsthaft, aber es ist ein großes Vergnügen, weil es ist einfach eine großartige Quelle an Freude, Energie, an ja allem, was die Musik eben einfach vermag. Also sie ist, sie begleitet mich mein ganzes Leben lang und ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich bin eher auch im klassischen Bereich angesiedelt, auch wenn ich die anderen Musikstile sehr gerne mag. Ich höre alles, solange es gut gemacht ist, kann ich mich an der Musik erfreuen.
Und wie ist das bei Ihnen, Julia Graf? Eher klassisch, eher Pop, eher Rock?
Die Klassik habe ich so ein klein wenig hinter mir gelassen. Also ich habe auch die Karriere begonnen in Schulchören. Ich habe klassischen Gesangsunterricht bekommen. Ich habe Geige gelernt als Kind. Und irgendwann war mir das aber nicht mehr genug. Ich wollte tatsächlich auf die Bühne und hatte dann meine erste Band mit 18, in der wir auch eigene Songs gemacht haben, also nicht nur Coversongs. Und mit dem Umzug dann nach Düsseldorf, nach meinem Abitur, habe ich relativ schnell eine Band gefunden, in der ich heute noch bin. Wir sind zwar momentan nur noch zu dritt, aber mit 11 habe ich zwei Alben schon produzieren dürfen.
Und da haben auch Auftritte, Touren?
Na, in dem Bereich Progressive Rock ist das mit dem Touren und den Auftritten nicht ganz so
ganz nicht so angesagt gesegnet. Ist einfach im Moment.
Naja, es ist inzwischen schon angesagter, aber ich dadurch, dass die Entfernung eben auch ein bisschen zu weit ist nach Düsseldorf, ich kann jetzt eben nicht ständig dort mit den Jungs proben, sondern wir versuchen es online und an Wochenenden, wenn es irgendwie reinpasst. Dieses Jahr ist es insgesamt mit dem 100-jährigen Jubiläum auch etwas schwierig, noch unter einen Hut zu bringen. Und es gibt ein zweites Bandprojekt im Raum Weilerstadt. Das ist eine Band, die heißt Stereometria, mit der ich vornehmlich Coversongs mache, mit der ich aber auch schon einen eigenen Song präsentieren durfte. Und bin momentan auch ja solo, akustisch ein bisschen unterwegs und schreibe auch eigene Sachen.
Apropos Kochen und Musik, ich muss ja schon schmunzeln, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, bin ich auf ein Buch aus dem Verlag gestoßen mit dem wunderbaren Titel Killing Me Soufflé. Das ist ein Buch, in dem 90 kulinarisch verfremdete Musiktitel mit entsprechenden Rezepten aufgeschrieben sind und der Buchtitel heißt natürlich im Original Killing Me Softly, wunderbarer Song von Roberta Flack im Original. Ja, aber um Himmels Willen, wie kommt man denn auf sowas?
Das haben wir uns auch gefragt, als wir das Buch im Original entdeckt haben, muss dazu sagen, es ist eine Lizenzausgabe aus England und wir waren in London auf der Buchmesse und haben dieses Buch entdeckt. Und standen in der Ecke und haben wahrscheinlich die gesamte Londoner Buchmesse unterhalten, weil wir uns so köstlich amüsiert haben auf jeder Seite, weil das war
absolut. Komm, nennen Sie noch ein paar Beispiele. Ich musste auch so lachen. Ich
habe noch gefunden. Polenta Sandman ist auch zum Beispiel einer der Songs, den ich in Hamburg spielen werde. Oder Spice Oddity gibt es noch. Und
Every Breath You Take. Das finde ich auch wunderbar.
You Shock Me All Night Long. Also es gibt wirklich ein paar ganz hervorragende. Ja.
My Little Red Courgette. Ja. Großartig.
Okay, ja. Wunderbar. Aber man muss es natürlich dann auch verstehen. Nicht jeder versteht das vielleicht mit Gurken, Zucchini und so weiter. Und den Fennel-Countdown fand ich auch nett. Den Fenchel-Countdown nach dem Final-Countdown von der Gruppe Europe. London, haben Sie das entdeckt, haben Sie gesagt, Reisen ist schon irgendwie auch Teil des Geschäfts, oder?
Glücklicherweise. aber auch da ist einfach die Verbindung zwischen dem, was wir privat gerne tun, nämlich tatsächlich auch Städte entdecken, Länder entdecken, so ist eben die Zeit erlaubt. Und wenn wir das dann auch noch mit unserer Arbeit verbinden können, umso besser. Aber kulinarische Entdeckungsreisen, die macht man eben nicht nur direkt vor, also auch direkt vor der Haustür. Es gibt manchmal Dinge, da ist man noch nie drüber gestolpert und dachte, huch, wie ging das an mir vorbei? Aber eben in anderen Städten auch essen zu gehen, zu entdecken, wie die Leute sich dort auch ernähren oder welche Ernährungstrends dort gerade wichtig sind. Das muss man, finde ich,
auch. Sie haben machen. Ja sogar für ein Buch einen Preis bekommen im letzten Jahr von der ITB, der Internationalen Tourismusbörse. Also
ja,
das scheint zu funktionieren mit dem Reisen. Was tut Simone Graf, wenn mal nichts abends ansteht? Kein Rezept nachkochen, keine Tour fürs Feiern vom 100-jährigen Jubiläum, keinen Auftritt mit dem Chor. Fernsehen?
Auch durchaus. Allerdings habe ich mich daran gewöhnt, dass ich die Dinge im Fernsehen anschaue, die ich auf jeden Fall sehen möchte. Das heißt, ich leihe mir DVDs aus oder habe da auch inzwischen eine Sammlung von schönen Filmen, die ich dann zur Entspannung gerne gucke, aber tatsächlich auch lesen. Also nicht Kochbücher, sondern diese Lust und die Freude am Lesen, die ist mir glücklicherweise trotz meines Berufes geblieben. Und ich finde es wunderbar, da in neue Welten eintauchen zu können.
Und wie ist mit Kochshows, Julia Graf?
Also ich ziehe Live-Konzerte abends vor.
und na, wenn nur keins ist.
Wenn nur keins ist, lese ich tatsächlich auch gern. Ich bin eher bei Netflix zum Beispiel unterwegs und schaue mir dann dort zur Entspannung auch Sendungen zum Thema Streetfood zum Beispiel an. Ja.
Tja, da sind wir schon fast am Ende unseres Gespräches mit den beiden Kochbuchverlegerinnen Simone und Julia Graf. Ganz zum Schluss muss ich eine Frage noch loswerden. Sie sind, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, in vierter Generation Verlegerinnen im Heddecke Verlag. Wie steht es denn mit einer fünften Generation? Also bestehen Chancen, dass das Unternehmen in der Familie bleibt?
Es gibt eine Nichtencousine. Ich nenne sie immer Nichtencousine, weil unsere,
was ist das?
Ja, weil unsere Generation in der Verwandtschaft ein paar Sprünge gemacht haben. Und die trägt auch tatsächlich noch den Namen Heddecke. Und wenn sie das jetzt hört, dann weiß sie, dass wir schwer darauf bauen.
Dann üben sie aber genau den Druck auf, von dem sie vorhin gesagt haben, dass man es nicht tun sollte.
Naja, also wir werden da keinen Druck aufbauen, wenn sie da Lust drauf hat. Und sie hat auch wirklich eine große Affinität zu Büchern. Sie ist Buchbloggerin, sie unterstützt uns auch online schon in den Kanälen, auf Instagram hin und wieder. Und da sind wir schon sehr dankbar für. Und vielleicht hat sie auch Lust, irgendwann mal Kochbücher zu machen. Man weiß es noch nicht. Aber so weit haben wir ehrlich gesagt noch nicht gedacht.
Wie sehen Sie das, Simone? Sie sind mit der Nichtencousine einverstanden. Aber es wäre schon ein schönes Gefühl, oder, wenn es weitergeht?
Ich glaube, es ist für jeden ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass es weitergeht und mal Dinge, die man mitinitiiert hat, einfach weitergetragen werden. Aber es muss auch nicht immer gezwungenermaßen dann innerhalb der Familie sein, sondern die Frage, was ist Familie, was ist Generation, ist auch in den heutigen Zeiten, glaube ich, viel offener zu beantworten.
Ein schönes Schlusswort, finde ich, für ein wunderbares kulinarisches Gespräch. Das mit den Verlegerinnen Simone und Julia Graf geht hiermit zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radiotag.